SRF 2 Kultur. Zustände wie im alten Rom. Das meint Verfall der Sitten, Dekadenz, Korruption, Völlerei, maßlosen Luxus. Dieses Lotterleben hat uns ein Schriftsteller überliefert, und zwar deftig. Petronius. Sein Satyricon ist zwar nur in Fragmenten erhalten, aber die reichen völlig. Das schonungslose Bild seiner Zeitgenossen hat Karriere gemacht. Das Satyricon gibt's als Theater, als Film und im Musiktheater. Das Luzerner Theater wagt sich jetzt an die Oper des italienischen Komponisten Bruno Maderna von 1973. Meine Frage an den Dirigenten Michael Wendeberg: Wie klingt das alte Rom bei Maderna?
Ich würde sagen, lustvoll postmodern. Ich halte es ja auch wahrscheinlich für die erste postmoderne Oper. Es ist ein Stück, in dem in gewisser Weise alles möglich ist, von sehr modernen Musiksprache der Zeit dort, Anfang der 70er, über Pasticcios von klassischer Moderne, auch Pasticcios von Händel, ja, und einen Haufen Zitate, plus Tonbandmusik, die auch in sich wieder sehr unterschiedliche Bestandteile hat. Es ist alles möglich und sehr aus dem Bauch raus dann auch vieles, was gerade zu passen scheint zu einer Figur.
Und ist das tatsächlich so als große Collage gestaltet?
Es ist eine Nummernoper und es hat aber einfach jede Nummer einen anderen Ansatz oder ein anderes Gebiet, in das sie hineinforscht.
Hören wir uns einmal einen kleinen Ausschnitt an. Trimalchio, der hier seine Karriere Revue passieren lässt. Das Satyricon aus dem ersten Jahrhundert nach Christus ist ja nur in Bruchstücken überliefert. Maderna hat daraus ein Libretto gemacht, das der Regie freie Hand gibt, seine Fragmente einer Oper in einen neuen Zusammenhang, eine neue Reihenfolge zu stellen. Michael Wendeberg, wie geht man als Dirigent dann an so eine Aufgabe heran?
Also die Reihenfolge ist natürlich was wirklich im Zusammenhang mit dem Regisseur entsteht und wo in dem Fall tatsächlich sehr viel möglich ist. Man braucht ja nicht mal irgendwie einen Tonartenbezug oder dominante Tonika oder so, das gibt es ja sowieso nicht. Was es gibt, sind Spannungsverläufe, die je nachdem, was auf der Bühne passiert, sehr unterschiedlich sein können.
Eine Bel Canto Oper hat ja eigentlich immer ein großes, oft tragisches Liebespaar. Gibt es denn das auch irgendwo im Satyricon?
Es gibt die große und zwar auch lustige, aber auch sehr tragische Erzählung von Habinnas, die Matrone von Epheso. Das ist die Geschichte von einer Witwe, die untröstlich ist über den Tod ihres Gatten. Auf demselben Friedhof, wo sie die ganze Zeit sitzt und hungert und nichts einfach essen will und nicht schlafen will, passt ein Soldat auf Gekreuzigte auf, der dann nach ihr schaut und sie verliebt sich in den. Er passt auf das Kreuz nicht auf, die Verwandten der Gekreuzigten beerdigen die klammheimlich. Er rechnet damit, dass er auch hingerichtet wird und sagt, sie will sich gleich selbst umbringen und neben ihren Gatten liegen. Sie sagt, nein, lieber hänge ich meinen Gatten an dieses Kreuz, statt dass jetzt beide tot sind.
Kernstück des Satyricon ist ja ein opulentes Gastmahl, das immer mehr zur Grande Bouffe verkommt, das Gastmahl des Trimalchio. Wie schildert Maderna diese Gesellschaft?
Vor allem als Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also sowohl Trimalchio, der im Prinzip ja einfach ein neureicher Affe ist oder sowas, findet selbst die Sachen, die er erzählt, sehr geistreich und empfindet sich als eine bedeutende Figur der römischen Geschichte. Deswegen auch diese ganzen großen Zitate, nur das, was er dann wirklich sagt, dem halt nicht entspricht.
Auf der Bühne also die große Dekadenz, die Orgie. Was passiert im Orchestergraben, Michael Wendeberg? Macht das ebenso viel Spaß wie das Bühnengeschehen?
Ich glaube, es macht den Orchestermusikern eine Menge Spaß. Es gibt Abschnitte, wie es das oft bei späten Modernen gibt, die aleatorisch sind, wo also jeder seine Stimme unabhängig spielt. Ich gebe nur Einsätze und die Leute spielen dann jeweils eigenes Material, total unabhängig. Also, was auch was sehr Kammermusikalisches hat. Die Orchestermusiker haben natürlich auch eine große Freude an diesen ganzen Zitaten. Also kontrapunktische Kombination von Stars and Stripes, Orpheus in der Unterwelt und Aida Triumphmarsch ist, was man nicht alle Tage sieht.
corvem jam tohu.
Auch Tango-Klänge hat Bruno Maderna in seine Oper Satyricon montiert. Premiere ist morgen am Luzerner Theater. Weitere Vorstellungen gibt's am Sonntag und nachfolgend bis zum 10. April. Ein Aufschrei der Empörung hallt durch den britischen Blätterwald, seit die mehrfach preisgekrönte Autorin historischer Romane Hilary Mantel einen Frontalangriff auf Kate, die Herzogin von Cambridge und inzwischen schwangere Gattin von Prinz William, verübte. Doch war die anspruchsvolle, gedrechselte Rede wirklich eine persönliche Beleidigung? Martin Aliot hat sie nachgelesen.
Die königliche Familie, stellt Hilary Mantel fest, teile manche Eigenschaften mit den Pandas. Zwar hätten die Windsors gegenwärtig weniger Probleme bei der Fortpflanzung, aber beide Gattungen seien teuer zu erhalten, ungeeignet für jedes moderne Habitat und würden dauernd in ihren Käfigen angestarrt. In ihrem Vortrag über königliche Körper zieht Mantel laufend Parallelen zwischen Marie-Antoinette, Anne Boleyn, der zweiten der sechs Ehefrauen von Heinrich dem VIII., Prinzessin Diana und Kate, der voraussichtlichen Mutter des überübernächsten Königs. Die junge Kate Middleton wird als Schaufensterpuppe ohne eigene Persönlichkeit geschildert, als synthetisches Produkt eines Ausschusses mit einem Lächeln aus Plastik. Im Gegensatz zu Diana, deren menschliche Unbeholfenheit und emotionale Inkontinenz sich in jeder Geste manifestiert habe, sei Kate ohne Makel, ohne Abartigkeiten, ohne jedes Risiko von Charakter. Natürlich lösten diese Spitzenbeobachtungen Entrüstung bei eben jener Boulevardpresse aus, deren Verhalten Mantels Diagnose tagtäglich bestätigt, weil sie die königlichen Frauen bloß als Mannequins und Gebärmaschinen darstellt. Sogar der Premierminister fühlte sich bemüßigt, die Autorin zu rügen. Doch die Kritiker Mantels waren schlicht und einfach überfordert. Ihre Aussagen sind ein intellektuelles Spiegelkabinett, in dem die archaischen Sehnsüchte und Erwartungen der Gesellschaft an ihre gekrönten Häupter brillant seziert werden. Mantel schließt ihre Bemerkungen mit der Aufforderung, Abstand zu nehmen und auf Grobheiten zu verzichten. Ausgelassene Neugier, sagt sie, kann leicht in Grausamkeit umschlagen. Genau da gilt es einzuhaken. Mantel hat sich nämlich Blößen gegeben. Allzu lustvoll und kunstfertig wählt sie ihre Unflätigkeiten. Allzu oft lässt sie sich von ihrer Sprachgewalt in die Geschmacklosigkeit und die von ihr selbst beklagte Grausamkeit verführen. Das war nicht bloß akademisch gemeint, sondern persönlich. Ihre Kernaussage trifft die romantischen Monarchisten an ihrer empfindlichsten Stelle, was aber deren Wahrheitsgehalt keinen Abbruch tut. Denn es stimmt, dass Kate, die Herzogin von Cambridge, auf allen Bildern dasselbe gefrorene Lächeln und tote Augen zur Schau stellt. Genau wie Samantha übrigens, die Gattin des Premierministers. Konfektionsfrauen für das Internetzeitalter.
Amerikas führende Hirnforscher sind perplex. Obama hat sie ins Weiße Haus eingeladen, um mit ihnen über sein neues, gigantisches Lieblingsprojekt zu diskutieren. Die sogenannte Brain Activity Map. Das ist immerhin der Versuch, das Gehirn zu erfassen, um Krankheiten wie Alzheimer besser angehen zu können. Das Programm soll Amerikas Forschung und Wirtschaft ähnlich wie das Apollo-Programm von John F. Kennedy seinerzeit inspirieren. Aus Washington berichtet unser ARD-Kollege Ralph Siener.
Einer der führenden Hirnforscher Amerikas fiel fast vom Stuhl, als er Obamas Regierungserklärung lauschte. Er habe überhaupt nicht gewusst, dass sich das Weiße Haus bereits auf dieses Projekt festgelegt habe, sagt Ralph Greenspan, Hirnforscher an der Universität von San Diego, auf das größte Wissenschaftsprojekt der nächsten 10 Jahre, bei dem es um die Erforschung des menschlichen Gehirns geht.
Today, our scientists are mapping the human brain.
Heute versuchen Wissenschaftler, das Gehirn zu kartieren, um unter anderem eine Alzheimer-Therapie zu finden, erklärte der US US-Präsident in seiner Rede an die Nation und Obama zeigt sich entschlossen, Milliarden aus der Staatskasse für das Hirnerforschungsprojekt zu erkämpfen.
Now is not the time to gut these job-creating investments in science and innovation.
Jetzt sei trotz des US-Schuldenberges nicht der Zeitpunkt, diese jobschaffenden Hirnforschungen finanziell auszuhöhlen, betonte Obama. Im Gegenteil.
Now is the time to reach a level of research.
Genau jetzt ist der Zeitpunkt, Investitionen und Forschung auf ein Niveau zu heben, wie es das seit dem Wettlauf zum Mond nicht mehr gegeben hat. Wir müssen jetzt investieren. Die US-Regierung ist entschlossen, mindestens 3 Milliarden Dollar Steuergelder in das Projekt einer sogenannten Brain Activity Map zu investieren und unser komplexestes Organ zu entschlüsseln. Warum soll nicht auch beim Hirn gelingen, was bei unseren Genen gelang, nämlich das Erbgut vollständig zu entschlüsseln, denkt der Präsident.
Every dollar we invested to map the human genome.
Jeder einzelne Dollar, den wir in die Erfassung des menschlichen Genoms investiert haben, brachte unserer Wirtschaft 140 Dollar ein.
Returned 140 dollars to our economy.
Insofern könne sich auch die staatlich subventionierte Erforschung des Gehirns für Amerikas Wirtschaft auszahlen, kalkuliert Obama. Doch die Forschungsreise in unser Hirn wird lang und ist in ihren Ergebnissen völlig unkalkulierbar. Schließlich geht es darum, die komplette neuronale Aktivität des Gehirns zu kartieren, mitsamt seinen 12 vernetzten Knotenpunkten und 170.000 Kilometern Nervenfasern.
The human brain is the most sophisticated and complex piece of matter in the universe.
In unserem Universum gibt es nichts Komplexeres als unser Gehirn, sagt Neurobiologe Raphael Just von der Columbia-Universität. Selbst der weltweit leistungsfähigste Computer mit 17 Milliarden Rechenschritten pro Sekunde ist mit der Simulation der menschlichen Hirnaktivitäten hoffnungslos überfordert. Gewaltige Investitionen sind also erforderlich, in Computer und Nanotechnik zum Beispiel, um Neuronensignale digital zu erfassen und optisch sichtbar zu machen. Mikroprozessoren werden gebraucht, um Nervensignale nach außen zu übermitteln. Die Entschlüsselung der Schaltkreise im Gehirn ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Langzeitprojekt und damit für kurzfristig kalkulierende Aktienunternehmen der Pharmabranche viel zu teuer. Privatunternehmen, die unter dem Druck der Aktionäre stehen, investieren verständlicherweise nicht in ein Projekt, von dem sie nicht wissen, wann es profitable Ergebnisse abwirft. Deshalb sind sich Amerikas Hirnforscher wie Dr. Francis Collins mit Obama einig. Es bedarf massiver staatlicher Förderung, um das Gehirn zu erforschen und damit eines Tages vielleicht Krankheiten wie Alzheimer, Epilepsie oder Schizophrenie heilen zu können.
Die Jazzwerkstatt im Kulturzentrum Progger in Bern ist ein kleines Festival, das nicht ganz so funktioniert wie andere Festivals. Eher ein Treffen von Musikern. Sie haben sich auf Tourneen kennengelernt. Sie wollen nun mal spielen, was Sie sich wünschen, wie Sie wollen und mit wem Sie wollen und nicht, was ein Veranstalter wünscht. Das Publikum soll mithören, auch bei den Proben. Andreas Lüthi hat im Progger Bern ein Ohr voll genommen.
Das sind Keith Jacksons Likely So bei der Probe. 7 Musiker mit Klarinetten und Saxophonen vom kleinsten Sopranino bis zum 2 Meter langen Kontrabassgebläse. Die Musiker sind noch nie zusammen aufgetreten.
What we're doing here at the festival, Keith Jackson's Likely So.
Die Gruppe Likely So habe sich speziell für das Festival formiert, sagt Bandleader Keith Jackson aus Chicago.
Their styles of improvising are really unique and individual. Which is why I asked these specific people. So when I was writing, I was really thinking of the individuals.
Alle Musiker hätten einen ganz eigenen Spielstil. Diese Stile habe er im Kopf gehabt beim Schreiben der Stücke für die Jazzwerkstatt Bern.
You know, this idea of Werkstatt has this say, okay, we don't know exactly what it's going to be, maybe. But
in der Jazzwerkstatt könne man Dinge ausprobieren und wisse nie genau, was dabei herauskommt. Eine künstlerische Energie sei vorhanden, die, so hofft Jackson, auch das Publikum packe.
Die Idee der Jazzwerkstatt stammt ursprünglich aus Wien, wurde nach Bern importiert durch einen Trompeter, der hier studiert hat. Er hat die Idee an uns herangetragen und wir haben uns entschieden, so ein Festival hier auch veranstalten zu wollen.
Sagt Mark Stucki. Er ist Saxophonist und hat zusammen mit 2 anderen Musikern die Jazzwerkstatt vor 6 Jahren gegründet. Die Jazzwerkstatt sei anders als ein gewöhnliches Festival.
An der Jazzwerkstatt Bern haben wir keine Bands, die es schon gibt, sondern alle Formationen sind neu und speziell für die Jazzwerkstatt zusammengestellt.
Und das Programm? Das liege in der Hand der Musiker. Sie brächten die Ideen ein, sagt Marc Stucki. Der Begriff des Jazz fasse man sehr weit.
Musikalisch kann alles passieren zwischen Death Metal und Hip-Hop und New Soul und Free Jazz aus Chicago kann alles passieren.
Aber die Jazzwerkstatt ist nicht nur eine Experimentierkiste. Sie ist auch eine Art Selbsthilfegruppe.
Es gibt immer weniger Geld, die Veranstalter können immer weniger zahlen, es gibt immer mehr sehr gute Bands, es gibt immer mehr sehr gute Musiker.
Für klassische Formationen wie Quartett oder Quintett könne man noch Auftrittsmöglichkeiten ergattern. Heikel sei es aber für spezielle Projekte geworden.
Was schwierig bis unmöglich ist, sind größere Formationen mit wechselnden Instrumenten, mit viel Aufwand. Da springen wir schon ein bisschen in die Lücke. Und eigentlich ist das auch ein Teil der Jazzwerkstatt, dass wir eben gerade Projekte wollen, die vielleicht Tanz oder Film oder große Instrumente oder große Besetzungen enthalten.
Während der 5 Werkstatttage im Progger gibt es rund 20 Konzerte, jeden Abend 3 bis 4. Spannend sind aber auch die Proben der Musiker am Nachmittag. Diese Proben sind öffentlich und manchmal sehr lebendig.
So yeah, I think it's better if we don't count. We'll just start and you start. Everyone will start, but it's not a. It doesn't have to be everyone at the same time.
Solche Klänge entstehen, wenn Keith Jacksons Likely So in Fahrt kommen. Marc Stucki ist Teil der Formation und sagt begeistert:
Mir war nicht bewusst, auf was für eine Energie ich mich da als Saxonist einlasse. Es ist unglaublich, wie sich das anfühlt, wenn man zum Beispiel neben einem Mars Williams, einem Urgestein, spielt und spürt, wie er sein Saxophon bedient. Das ist etwas, das ich noch nie erlebt habe, in dieser Intensität.
Saxophon-Power in der Jazzwerkstatt, im Bericht von Andreas Lüthi aus dem Progger Bern. Am kommenden 4. März wird in Kenia gewählt. Parlament und Senat, Präsident, Provinzgouverneure und lokale Behörden. Doch im Land mit der wunderschönen Touristenkulisse brodelt es. Nach den Wahlen vor 5 Jahren haben schreckliche Massaker stattgefunden. Der Konflikt zwischen den rivalisierenden Ethnien Kenias schwelt bis heute im Hintergrund weiter. Und viele haben Angst, dass er wieder ausbrechen könnte. Patrick Wülser lebt seit 1,5 Jahren als SRF-Korrespondent in Kenias Hauptstadt Nairobi. Ich habe ihn gefragt, wie ist die Stimmung dort zurzeit?
Sie ist spürbar angespannt. Also auf der Straße sieht man überall Lastwagen mit fröhlicher, lauter Musik, welche für einen bestimmten Kandidaten, der da fürs Parlament oder das Präsidium kandidiert, Werbung macht. Sie haben politische Debatten am Fernsehen, soweit ganz normal, aber überschattet werden diese Wahlen eben doch von der Tatsache, dass die Vergangenheit der letzten Wahlen 2007 von diesen Massakern noch überhaupt nicht aufgearbeitet ist. Es gab damals über 1000 Tote, 500.000 Menschen wurden vertrieben, beraubt, vergewaltigt und keines dieser Delikte wurde bis heute juristisch aufgearbeitet. Und das ist eben auch einerseits Teil dieser Wahlstimmung und man hat Angst, dass es wieder so weit kommen könnte.
Unterschwellig befürchtet man also auch wieder das Schlimmste. Treffen die Menschen in Kenia denn schon konkrete Maßnahmen für die kommenden Wochen?
Also gerade dort, wo man weiß, dass es zu Konflikten kommen könnte oder eben vor 5 Jahren kam, sind einzelne Leute auch ausgezogen aus Slums in Nairobi, sind aufs Land gegangen. Sie legen zum Teil Vorräte an und wenn man mit ihnen spricht, ist auch spürbar, was sie sich Sorgen machen. Aber die Kenianerinnen und Kenianer, die Mehrheit lebt in großer Armut, hat eben keine Mittel, um aufs Land auszuwandern, groß zu reisen oder eben Vorräte anzulegen und ist eigentlich dem Ganzen ein bisschen ausgeliefert.
Sie selber, Patrick Wülser, leben in Nairobi mit Ihrer Familie. Sie sind Vater eines kleinen Buben. Was muss man da alles vorsorgen?
In Afrika muss man auch im Normalalltag immer vorsorgen, also quasi eine Alternative haben, wenn etwas ausfällt, also einen Generator, um Strom zu produzieren, Kerzen, Taschenlampen oder eben ein Satellitentelefon. Und jetzt in dieser Situation ist es besonders wichtig, oder wird man auch angewiesen von den Botschaften, wirklich genug Diesel zu Hause zu haben, Wasser, Geld, wenn die Banken nicht mehr funktionieren, Petrol, um Licht zu produzieren, Lebensmittel, also etwas so, dass man 2 bis 3 Wochen völlig autonom leben könnte. Aber bei allem Optimismus braucht es immer auch einen Plan B, also wie man das Land verlassen könnte mit der Familie, eben mit einem kleinen Buben, mit dem Jeep in ein Nachbarland fahren könnte. Und es braucht aber auch eine gewisse Gelassenheit, eben im Vergleich zu den Kenianern, die in großer Armut leben, haben wir die Mittel, Notvorräte anzuschaffen und eben auch genug Geld, um im Notfall zu fliehen.
Patrick Wülser, die Menschen leben in großer Armut. Es gibt 500.000 Vertriebene im Lande. Woran entzünden sich denn die Konflikte zwischen den einzelnen Ethnien in Kenia?
Also gerade Armut ist ein großes Thema. Die Landverteilung, die sehr ungerecht ist. Sie haben hier ganz reiche Eliten, die besitzen Ländereien so groß wie der Kanton Graubünden und dann eben eine große Mehrheit, die hat gar nichts. Sie haben eine grassierende Korruption, das heißt eine Elite, die sich schamlos die Staatskassen ausplündert. Es geht um Themen wie Nahrungsmittelsicherheit. Also ich erinnere, im vergangenen Jahr in Ostafrika die großen Dürren und Hungerkatastrophen und die Regierung, die überhaupt nicht darauf vorbereitet war, aber selten wird eigentlich inhaltlich um diese Themen bis in den Kern diskutiert. Die Leute sind nicht in Parteien, sie sind auch nicht Vertreter einer bestimmten Klasse, also Mittelklasse, Arbeiterklasse. Dieses Bewusstsein gibt es nicht. Die meisten fühlen sich als Vertreter eines bestimmten Stammes, einer Ethnie, und man erhofft sich, dass wenn ein Vertreter des eigenen Stammes gewählt wird in ein hohes politisches Amt, dass der dann brüderlich, familiär teilt, dass man eben Zugang hat zu Ressourcen, zu Ämtern und Pfründen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eine afrikanische Tradition, dass man eben die Beute im Dorf miteinander teilt.
Das Dorf, das verweist auf ländliche Regionen. Wie sieht es denn in der Hauptstadt Nairobi selbst aus? Ist da auch das Leben noch weiter nach Ethnien, nach Stämmen organisiert?
Ganz Kenia ist ethnisch organisiert. Also in Kenia gibt es 42 Stämme gegen 50 Sprachen und die sind eigentlich auch ziemlich homogen, also verteilt territorial. Und in Nairobi, zum Beispiel in dieser Hauptstadt, wo alles zusammenkommt, dort kommt es dann eben auch oder kann es zu Konflikten kommen oder kam es bei den vergangenen Wahlen zu großen Konflikten, weil dort eben die Ethnien aufeinandertreffen, weil es dort dann zu Konflikten kommt. Und eben Nairobi ist so ein Hotspot, wo man sich befürchtet, wenn es tatsächlich zu Wahlunruhen kommt, dann könnte es auch in Nairobi geschehen.
Die IGV, die Interessensgemeinschaft für Volkskultur, erhält jährlich 100.000 Franken von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Damit verbunden ist ein Leistungsauftrag, der verlangt, den Nachwuchs in der Volkskultur zu fördern, etwa in Trachten-, Musik- oder Volkstheatervereinen. Pro Helvetia zahlt die jährlich 100.000 Franken in einen Fonds ein, den die Interessensgemeinschaft für Volkskultur verwaltet. Der Fonds ist als Pilotversuch angelegt und vorerst auf 3 Jahre limitiert. Andrew Holland, Direktor der Pro Helvetia, erklärt, was die Partnerschaft bringt.
Die Leistungsvereinbarung mit der Interessengemeinschaft Volkskultur dient dazu, Vorhaben der Schweizer Volkskulturverbände zu unterstützen, die dazu beitragen, die Volkskultur als Ganzes weiterzuentwickeln, die jungen Talenten ermöglichen sollen, Projekte zu realisieren und die zum Austausch, zur Förderung des Austausches im Inland beitragen.
Weil die Volkskultur vorwiegend von Laien praktiziert wird, greifen die Kriterien, die für andere Kunstsparten gelten, häufig nicht. Deshalb soll eine von der Interessengemeinschaft für Volkskultur eingesetzte Fachjury die Gesuche beurteilen. Der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm hat das Amt als Mainzer Stadtschreiber angetreten. Er darf nun für 1 Jahr in der Stadtschreiberwohnung im Gutenberg-Museum in Mainz wohnen und gemeinsam mit dem ZDF eine Dokumentation zu einem Thema seiner Wahl produzieren. Erste Pläne reifen bereits. Es kann sein, dass mein Film etwas mit Malerei zu tun haben wird, sagte Stamm, der heute Nachmittag in sein Amt eingeführt wurde. Bei der Einführung hat Peter Stamm auch den Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis überreicht bekommen. Die Auszeichnung ist mit 12.500 Euro dotiert. Der Kinderbuchautor Ottfried Preußler, der diese Woche gestorben ist, hat sein Archiv noch einige Wochen vor seinem Tod der Berliner Staatsbibliothek geschenkt. Das teilte das Haus heute mit. Im umfangreichen Nachlass befinden sich auch viele Briefe, die der Autor von Kindern bekommen hat. Sie teilen Preußler darin ihre Ansichten mit über die kleine Hexe, über Krabat oder den Räuber Hotzenplotz. Der Nachlass in mehr als 100 Umzugskartons werde nun erforscht. Für den Herbst plant die Berliner Staatsbibliothek eine Ausstellung über das Werk Ottfried Preußlers.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.